Quantenradar, ein Technologie-Podcast des Instituts für Innovation und Technik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Quantenradar, dem Technologie-Podcast zum Thema Quantentechnologien. Und wie immer begrüßen euch am Mikrofon Christoph Greschig
und Benedikt Wenzel. Hallo zusammen.
Hallo Benedikt. Heute wird es eine etwas weniger technische Sendung, aber ich denke nichtsdestotrotz erkenntnisreich. Wir bieten ja beim Quantenradar hauptsächlich Informationen, insbesondere für Interessierte an der Schnittstelle zwischen Forschung und Wirtschaft. Und ich denke, das heutige Thema passt da sehr gut rein.
Ja, denn unser heutiges Thema ist die Bedeutung von Netzwerken, Ökosystemen und Kooperationen verschiedenster Akteure bei der Entwicklung von Quantentechnologien. Vor allem wollen wir da Deutschland und Europa ins Sichtfeld nehmen.
Ja, und du hast ein Interview geführt mit dem Johannes Ferst vom Quantum Business Network. Und bevor wir da in das Interview reingehen, wollen wir noch mal kurz mit euch durchgehen, wer sind denn eigentlich so die Akteure, um die es da gleich gehen wird?
Genau, grob lassen sich erstmal drei Akteure nennen. Das sind Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Politik, beziehungsweise Vertreter aus der Politik. Und es versteht sich eigentlich von selbst, dass an einem technologischen Fortschritt, wie jetzt bei den Quantentechnologien, nicht nur einzelne Forschende beteiligt sind oder hauptverantwortlich dafür sind, sondern da sind noch viele weitere Akteure, die den Fortschritt voranbringen. So zum Beispiel Politiker, Politikerinnen, die im Deutschen Bundestag in Haushaltsdebatten über die Budgets für einzelne Ministerien diskutieren. Wenn dann die Budgets feststehen, dann werden seitens Ministerien Förderrichtlinien festgelegt, es werden Bekanntmachungen aufgesetzt.
Ja, und am Ende haben wir dann die Forschenden, die sich in erster Linie dann für diese Fördergelder bewerben. Und dazu bilden sie typischerweise so Kooperationen, nicht nur allein aus der Wissenschaft, sondern dann auch aus der Wirtschaft. Das heißt, da sind dann auch gerne mal Firmen mit beteiligt. Das können Startups, KMUs oder auch größere Konzerne sein. Und ja, die formulieren gemeinsam dann eine Projektskizze, schreiben die und bewerben sich dann für diese Förderung. Und die Skizzen werden dann begutachtet. Da sind dann auch unabhängige Forschende mit dabei, die im Prinzip dann darüber urteilen, ob es jetzt sinnvoll ist, ein Projekt zu fördern aus wissenschaftlicher Perspektive. Und ja, wenn dann die Förderung da ist, dann sind im Prinzip die Forschenden zusammen in dieser Kooperation angehalten, die Projekte durchzuführen.
Nun findet ja Forschung nicht nur in Laboren von Universitäten statt, sondern es gibt eben auch immer mehr Konzerne, die das Thema Quantentechnologien für sich entdeckt haben und entsprechend ihre eigenen Forschungsabteilungen aufbauen, da auch Top-Forscher, Forscherinnen von Universitäten abwerben. Also da gibt es auch des Öfteren Konkurrenzkampf zwischen Konzernen und Universitäten um die besten Forschenden. Beispielsweise im Bereich Quantencomputing, IBM, Microsoft und Google zu nennen. Und ja, also so oder so, die neuen Technologien, die Quantentechnologien dieser Tage, die kommen nicht aus dem Nichts, sondern sind eigentlich das Ergebnis jahrelanger Forschung und Kooperation zwischen Menschen, bis dann irgendwann ein wirtschaftliches Produkt bei rauskommt und in den Markt drängt. Und neben den jetzt gerade genannten Akteuren wie Konzernen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Politik gibt es dann weitere Akteure wie private Investoren, die natürlich mit zunehmendem technologischen Reifegrad da auch irgendwie ihr Geschäft wittern und wichtiges Privatkapital auch in junge Unternehmen investieren. Und dann gibt es natürlich des Weiteren anwendende Firmen und letztlich auch die Öffentlichkeit.
Genau, und wie jetzt diese ganzen Akteure zusammen in Clustern, Hubs, Verbünden zusammenspielen, das werden wir jetzt gleich beleuchten. Benedikt, dein Interview mit Johannes Ferst vom Quantum Business Network. Hören wir mal rein, viel Spaß dabei.
Das Expertengespräch.
Welche Bedeutung haben Ökosysteme, Netzwerke und Kollaboration derzeit für die Quantentechnologien der zweiten Generation? Diese Frage möchte ich heute mit meinem Interviewgast Johannes Ferst besprechen. Johannes ist Gründer und Geschäftsführer von QBN, was abgekürzt für Quantum Business Network steht. Er ist Mitgründer und technischer Berater des sogenannten Black Quant Fonds, einem 100-Millionen-Euro-Fonds für Early-Stage-Unternehmen und Scale-Ups für Quantentechnologien, vor allem in Europa. Er hat über 6 Jahre Erfahrung im internationalen Cluster-Management und als Company-Builder im Bereich Deep Tech sowie über 7 Jahre Erfahrung aus Forschung und Entwicklungsarbeit innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft. Und er ist zudem Quantenphysiker. Hallo Johannes.
Hallo Benedikt, schön hier sein zu dürfen.
Freut mich sehr, dich hier als Gast zu haben. Ja, bevor wir jetzt genauer auf die Bedeutung von Ökosystemen und Netzwerken für die Quantentechnologien der zweiten Generation eingehen, vielleicht mal vorweg die Frage, was verstehen wir denn eigentlich unter einem Ökosystem und ja, was ist eigentlich so der Unterschied zu einem Netzwerk?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ein Business-Ökosystem ist grundsätzlich erst einmal eine dynamische Struktur verschiedener loser gekoppelter Akteure, wobei es mehrere Ausprägungen gibt. Dazu zählen insbesondere die Unternehmenssicht und die regionale Sicht. Die Unternehmenssicht beschreibt das Ökosystem eines Unternehmens mit seinen Zulieferern, Partnern, Laborinfrastruktur und so weiter. Und die regionale Sicht, da kann man zum Beispiel Quantum Delft oder das Quantum Valley, genauso aber das Quantum Valley Lower Saxony oder auch das Pariser Ökosystem nennen. Hier steht eine Technologie im Fokus der Zusammenkunft, der loser Zusammenkunft erst einmal. Und man kann auch etwas größer denken, wenn man möchte, und beispielsweise von einem europäischen oder sogar einem globalen Ökosystem sprechen.
Okay, also die Unternehmenssicht ist, denke ich, recht verständlich. Vielleicht nochmal zur regionalen Sicht. Da hattest du jetzt unter anderem Quantum Delft und Munich Quantum Valley genannt. Um das vielleicht für die Zuhörer nochmal plastischer zu machen, die noch nicht ganz so in diesem ganzen Quantenspiel unterwegs sind. Also Quantum Delft ist ja beispielsweise ein Ökosystem für Quantencomputing in den Niederlanden. Und oder in diesem Ökosystem arbeiten halt Forschungseinrichtungen und Industrie fachlich und räumlich sehr eng zusammen, also auf dem TU-Campus, auf dem Campus der TU Delft, und haben sich zum Ziel gesetzt, eben diese Technologie Quantencomputing wirklich von der Hardware bis hin zur Software, aber auch Algorithmen und auch Ansteuerungselektronik voranzutreiben. Und ja, wie sieht es beim Munich Quantum Valley aus? Das ist ja genauso wie das Quantum Valley Lower Saxony in Deutschland. Ebenso sind kleinere Ökosysteme Beispiel für regionale.
Ja, also erstmal hattest du gerade Quantencomputing als Technologie, die jetzt im Quantum Delft vorangetrieben wird, angesprochen. Da möchte ich an dieser Stelle kurz eingrätschen. Das ist ein sehr gutes Beispiel, denn im allgemeinen Sprachgebrauch hat es sich eingeschlichen, Quantentechnologien immer gleichzusetzen mit Quantencomputing. Die Quantentechnologien insgesamt, wie sie auch in Quantum Delft und im Munich Quantum Valley und so weiter bearbeitet und vorangetrieben werden, beinhalten neben dem Quantencomputing aber genauso auch die Quantenkommunikation, die Quantensensorik und alle Enabling-Technologien.
Ganz kurz, Enabling-Technologien
sind Schlüsseltechnologien. Das sind die Schlüsseltechnologien, genau, wie Photonik, Elektronik, die IT und so weiter, ganz genau. Und diese Differenzierung finde ich in der Öffentlichkeit oder auch der Öffentlichkeitsarbeit sehr, sehr wichtig. Denn gerade zum Beispiel aus der Photonik wissen wir, dass vieles einfach noch unbekannt ist bei den Endusern und in der breiten Öffentlichkeit. Also es führt auf jeden Fall zu weniger Talenten, weil einfach wenige die Technologie kennen. Das wird insgesamt ein Problem für die Entwicklung, und wenn die Enduser gar nicht von der Technologie wissen, was die alles wirklich kann, was da alles existiert, dann finden sich auch die entsprechenden Einwände nachher nicht. Also das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig auseinanderzuhalten. Diese Ökosysteme selbst verfolgen zunächst erstmal als solche kein eigenes Ziel. Also das betrifft jetzt Quantum Delft, das Mini Quantum Valley. Die einzelnen Akteure natürlich schon in diesen Ökosystemen. Und das ist auch der wesentliche Unterschied zu einem Netzwerk, welches einen aktiven Zusammenschluss von regionalen Akteuren eines gewissen Interessensgebiets unter bestimmten Kriterien, da gibt es sogar EU-Definitionen für, darstellt.
Da wollen wir jetzt vielleicht nicht rein.
Nein, das so tief gehen wir nicht in die Cluster-Management-Thematik, steigen wir dann nicht so tief ein. Die regionale Einschränkung gilt allerdings ein bisschen als überholt, also gerade im Deep-Tech-Bereich kann man sich da deutlich internationaler aufstellen, und dann spricht man von globalen Superclustern. Wichtige Unterschiede zwischen Netzwerk und Ökosystem ist in meinen Augen, in einem Ökosystem ist jedes Unternehmen, jede Forschungseinrichtung, jeder einzelne Akteur eben für sich selbst verantwortlich, das heißt für die Partnerschaften, für das Business Development und so weiter. In einem Netzwerk, da gibt es ein Cluster Management, das bringt zusätzliche Ressourcen, zusätzliche Infrastruktur und Kompetenzen mit und treibt damit eben auch aktiv die Ziele, die gemeinsamen Ziele voran und unterstützt die Mitglieder.
Also sind sozusagen Netzwerke oder Cluster Ökosysteme, die durch externe, also in dem Fall Firmen, wirklich gezielt gesteuert werden, um das Ökosystem stärker zum Florieren zu bringen. Kann man das so leicht runterbrechen?
Das kann man so runterbrechen, wobei man da natürlich nochmal unterscheiden kann zwischen aktiv und passiv gemanagten Netzwerken. Also passiv bedeutet, das Netzwerkmanagement stellt den Mitgliedern eine Basis für ein florierendes Umfeld dar, sprich eine Infrastruktur und gewisse Prozesse. Beispielsweise eine Internetplattform, Arbeitsgruppen, die dann von den Mitgliedern selbst genutzt und bespielt werden können. Und dann gibt es aktive Netzwerke, diese treiben dann bestimmte Themen und übernehmen damit ebenfalls eine gestaltende, aktive Rolle. Und wir machen in dem Fall jetzt beides, ja.
Ja, das ist schon ein ganz guter Überleit. Also letztlich würde mich interessieren, wie sieht denn eigentlich so der Alltag bei QBN aus, um so dein Quanten-Business-Network zu gestalten? Was ist da der Tagesablauf? Gibt es da einen geregelten Tagesablauf?
Also der geregelte Tagesablauf ist eigentlich, dass es jeden Tag was anderes gibt. Also Clusterarbeit bedeutet, jeden Tag was anderes zu tun. Auf der einen Seite, und das ist auch vielleicht ein bisschen eine Geschäftsmodellinnovation jetzt in der Cluster-Management-Landschaft, auf der einen Seite sind wir klassisch ein Startup. Wir machen Marketing, wir machen Vertrieb, wir haben auch die eigene Buchhaltung, müssen uns natürlich damit beschäftigen, neue Produkte, neue Dienstleistungen zu entwickeln, die genauso zu testen, wie ein klassisches Startup auch. Auf der anderen Seite sind wir eben das Business Network für die Quantentechnologien und haben bereits ja eine Fülle an Aktivitäten und Services für unsere Mitglieder, die letztendlich unsere tägliche Arbeit definieren und auch enorm abwechslungsreich und spannend machen. Also dazu gehören zum Beispiel unsere 5 Arbeitsgruppen aus den einzelnen Disziplinen der Quantentechnologien, sprich Quantencomputing, Quantencomputing-Software und Algorithmen und die ganzen Anwendungen, Quantenkommunikation, Quantensensorik und eben die Quantenschlüsseltechnologien. Diese Arbeitsgruppen bestehen großteils aus wirklichen Experten und Endanwendern, die sich dann 2 bis 4 Mal im Jahr treffen bei wechselnden Gastgebern, meistens eben Mitgliedsunternehmen, wo dann diskutiert wird, was sind aktuelle Trends und Herausforderungen im Bereich der Quantentechnologien, sowohl auf technologischer als auch auf geschäftlicher Seite. Dabei fokussieren wir uns dann immer darauf, was die Mitglieder und die Teilnehmer der Arbeitsgruppe für die Einzelnen tun können. Und was wir als Konsortium zusammen machen können. Das können zum Beispiel White Paper sein, das können aber auch Konsortien für europäische Förderprojekte sein, die wir dann gemeinsam aufsetzen.
Könntest du es vielleicht noch an einer einzelnen Quantentechnologie, so ein Treffen, nochmal ja, etwas verbildlichen? Da kommen dann wahrscheinlich ja, Delegierte eines Unternehmens, einer Forschungseinrichtung zusammen und ja, wie ist da sozusagen die Agenda dann eines solchen Treffens? Stellt man dann da die aktuellen Forschungsergebnisse vor oder was ist auch letztlich so das Ziel, was man dann am Ende dieses Treffens hat und die Leute damit dann entlässt?
Also was unsere Erfahrung gezeigt hat, ist, dass eine gute Kombination aus Fach- und Impulsvorträgen, geleiteten Workshops, genügend Zeit fürs Networking und eben eine Produktions- oder auch Unternehmensführung oder ein Lab-Visit, also ein Besuch der Labore, die es dann oft in den Forschungseinrichtungen gibt, die jetzt gerade im Deep-Tech-Bereich in den Quantentechnologien eben dann noch sehr umfangreich sind aufgrund des ganzen Equipments. Eine gesunde Mischung davon hat sich als extrem förderlich herausgestellt. Und die Agenda sieht dann meistens so aus, dass wir uns eben bei einem Mitglied treffen. Das ist immer sehr schön, weil man dann die örtliche Nähe direkt hat zu den Laboren oder der Produktion. Und da kann man dann eben in einem sehr angenehmen Umfeld mit maximal 20 bis 50 Leuten diskutieren, was die aktuellen Herausforderungen sind, wie man das gemeinsam angehen kann. Und wie gesagt, wir haben meistens Experten und eben die Endanwender von der gesamten Lieferkette mit dabei, weil wir gemerkt haben, dass entlang dieser Lieferkette es am einfachsten ist, auch in einem stark wettbewerblichen Umfeld Kollaborationen zu initiieren.
Habt ihr denn da thematisch, gibt's da sozusagen fachliche Foki? Also gibt's zum Beispiel Thema Quantencomputing, hatten wir ja vorhin schon im Zusammenhang mit Quantum Delft, was immer sehr prominent ist und irgendwie die erste Assoziation mit Quantentechnologien. Oder ist das Interesse sozusagen innerhalb der Quantencommunity da eher divers?
Also Quantum Delft ist da ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt im Oktober genau ein Arbeitsgruppentreffen eben bei Quantum Delft zusammen mit zwei Mitgliedern von uns. Und da wird es thematisch jetzt nicht breit um Quantencomputing gehen, sondern insbesondere um den Quantum Computing Hardware Stack und um die Integration in High-Performance-Computing-Infrastrukturen. Das ist also wirklich ein Fokusthema und wir sind eigentlich immer der Meinung, dass jedes Mal ein Fokusthema dann speziell die Akteure zusammenbringt und wählen das Fokusthema gemeinsam mit den Gastgebern dann auch so aus, dass es wirklich den Nerv der Zeit, so die dringendsten Bedürfnisse abdeckt.
Aber würdest du sagen, dass die Nachfrage innerhalb deiner Mitgliederstruktur bezüglich einer bestimmten Quantentechnologie besonders hoch ist? Oder jetzt über einen längeren Zeitraum die Veranstaltungen genommen, ist das unterschiedlich, was da besprochen wird thematisch?
Also die Nachfrage ist in allen Bereichen der Quantentechnologien da. Quantencomputing ist natürlich jetzt in aller Munde. Das sind die Enduser, das wird getrieben von den Ministerien. Da wird viel Marketing in der Presse gemacht und gerade KMUs sind die, die am meisten anfragen, was kann ich denn jetzt mit dieser Technologie tun? Wo wir dann auch schon einige Male als Consultant eben bei der Definition von Business Cases, Use Cases und der Entwicklung von der Roadmap geholfen haben. Aber die ganzen anderen Themen, die Entwicklung der Quantencomputing Hardware, genauso aber Bereiche Kommunikation und Sensorik, die Communities, die florieren, von der Forschung und Entwicklung bis zu den Zulieferern, Integratoren und eben den Endanwendern. Und man spürt richtig, dass da in diesem Bereich, in allen Bereichen eben eine neue Industrie entsteht.
Wir hatten ja vorhin deine Mitgliederstruktur schon angeschnitten. Mitglied ist, kann nicht nur ein Unternehmen werden, sondern es gibt wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, da einzusteigen in dieses Netzwerk.
Ja, das ist richtig. Also wir nehmen da eigentlich jeden mit, der nicht aus einem bösen Staat kommt. Also QBN ist ein wirklich internationales Netzwerk mit Fokus auf die europäischen Quantentechnologien, die wir fördern möchten. Und seit der Gründung im Jahr 2020 ist QBN auf rund 60 Mitglieder angewachsen. Davon sind ja so circa 70% Unternehmen, circa 20% Forschungseinrichtungen, universitäre und außeruniversitäre. Und ja, 10% Ministerien und andere Akteure. Und ja, diese Entwicklung, finde ich, der Mitgliederzusammensetzung spiegelt auch, also die zeitliche Entwicklung spiegelt auch die aktuelle Dynamik wider. Viele Unternehmen wie KMUs und insbesondere Startups, aber eben auch mittlere und große Unternehmen, die steigt aktuell extrem stark, also das Interesse an den Quantentechnologien. Und da ist einfach ein enormes Potenzial da, was denen vermittelt wird. Da möchte natürlich jeder zumindest erstmal sondieren, was damit möglich ist. Und ja, auch das Thema Internationalisierung, internationale Zusammenarbeit spiegelt sich sehr, sehr gut im QBN wieder, denn die Mitglieder kommen aus 14 verschiedenen Ländern, die meisten tatsächlich aus Deutschland, gefolgt von den Niederlanden, der UK und Finnland. Wir haben aber auch Mitglieder außerhalb von Europa, zum Beispiel aus den USA, Australien, Kanada und Israel.
Kann man prozentual sagen, sind mehr Unternehmen unter den Mitgliedern oder eher Forschungseinrichtungen? Also wie schlüsselt sich das da nochmal auf?
Ja, wie gesagt, also es sind ungefähr 70% Unternehmen. Davon sind es dann wirklich, also von den gesamten Mitgliedern auf 50% KMUs und Startups, die dabei sind. Forschungseinrichtungen wie jetzt Fraunhofer-Institute und Universitäten machen so circa 20% aus und 10% andere, wie Ministerien zum Beispiel, die mit dabei sind.
Das heißt aber auch unter den Mitgliedern ist schon ein starker Verwertungsgedanke zu spüren. Also gerade, du meinst ja 70% Unternehmen. Also das ist eigentlich die Triebfeder sozusagen.
Wir sind ein Business Network und möchten uns natürlich in erster Linie auf das Geschäft konzentrieren und haben uns der Kommerzialisierung und der Gestaltung eben einer starken Industrie in Europa verschrieben und deswegen adressieren wir mehr Themen, die eben diesen geschäftlichen Kontext haben. Bedingt natürlich auch, dass man die technologische Weiterentwicklung, den technologischen Fortschritt betrachtet, aber insgesamt macht dieser Fokus für uns Sinn und zeigt sich eben dann auch in der Zusammensetzung der Akteure, ja.
Genau, du hattest jetzt schon davon gesprochen, dass eben über verschiedene Veranstaltungsformen die unterschiedlichen Akteure in deinem Netzwerk zusammenkommen und interagieren. Jetzt ist QBN vielleicht schon ein großes Netzwerk, aber es gibt natürlich auch andere externe Netzwerke vielleicht noch und vor allen Dingen auch Ökosysteme. Deswegen vielleicht allgemein die Frage, wie sieht denn im Bereich der Quantentechnologien der zweiten Generation so die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren, also Unternehmen, Politik, Forschungseinrichtungen aus?
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende und kontrovers diskutierte Frage. Also man kann hier meinen, die Antwort wäre, wie in jeder anderen Industrie auch. Meist sind es öffentliche Förderprojekte mit Konsortien aus ja, Wirtschaft und Wissenschaft. Häufig fungieren dann Professoren, Professorinnen als Advisor, also als Berater oder auch als Mitgründer von Spin-offs, also Ausgründungen von Universitäten oder auch Forschungseinrichtungen. Das sind auf jeden Fall tolle und sehr wichtige Kooperationen. Die haben eine sehr große Bedeutung auch in den Quantentechnologien. Allerdings, und das habe ich schon mit diversen Ministerien jetzt auch diskutiert, existiert eine ja, typische Dynamik für junge Deep Technologies. Meist hatten Forschungseinrichtungen jahrzehntelang Zeit, sich in den Quantentechnologien zu etablieren und bilden national wie auch international ein entsprechendes Schwergewicht. Das heißt, sie machen großartige Forschungsarbeit und bilden brillante Wissenschaftler aus. Auf der anderen Seite dominieren sie allerdings auch genau damit maßgeblich die Entwicklung von Initiativen, Förderprogrammen und auch Förderprojekten. Also kurz gesagt, oft steht die enge Zusammenarbeit und Einbeziehung der Industrie drauf, ist aber nicht unbedingt drin. Ja, und ich habe schon an vielen Stellen gehört von unseren Mitgliedern, dass die Wissenschaft die Industrie und insbesondere Startups erst einbindet, wenn dies explizit notwendig und gefordert ist, von beispielsweise den Fördermaßnahmen, von den Richtlinien. Und das ist ein extrem großes Hemmnis für die Entwicklung von einer wirklich starken Quantenindustrie in Europa.
Ist das vielleicht darauf zurückzuführen, dass die Universitäten natürlich auch irgendwie in Konkurrenz mit den Unternehmen stehen, wenn es um den Nachwuchs geht? Also ein Professor möchte ja wahrscheinlich da seinen Postdoc auch für sich in der Forschung halten und ungerne, dass der dann halt in ein Industrieunternehmen abwandert. Kann man das vielleicht aus der Perspektive auch sehen?
Ich denke, das hängt von den einzelnen Persönlichkeiten ab. Also viele Professoren und Professorinnen sehen ihren Auftrag wirklich in der Ausbildung von Wissenschaftlern und freuen sich, wenn die dann einen guten Platz in der Industrie finden. Es gibt aber natürlich auch andere, und das ist bei Ausgründungen genau das gleiche Thema, die natürlich versuchen, ihre Themen und auch ihre Talente bei sich zu behalten, um da weiter dran forschen zu können und mit diesen Top-Talenten dann eben auch arbeiten zu können, ja.
In dem Zusammenhang vielleicht, welche Rolle spielt dabei auch das Thema IP, also geistiges Eigentum?
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges und auch spannendes Thema. Also es definiert im Prinzip Wettbewerb, ermöglicht Technologietransfer und Kooperationen. Und insbesondere für viele Startups beispielsweise ist IP das Herzstück vom Geschäftsmodell und natürlich auch vom Corporate Development später. Das heißt, ja, die erste Herausforderung besteht oft in der Einigung mit der Uni oder mit der Forschungseinrichtung, die verständlicherweise gerne die Rechte irgendwie auch behalten würde. Wir haben es genau gerade angesprochen, um eben weiter in dem Bereich Forschung zu betreiben. Es ist aber gerade für Investoren enorm wichtig und eben auch dann natürlich im Eigeninteresse der Startups, dass die IP eben zu den Startups selbst übergeht, dass sie die Rechte daran haben. Und hier sollten die Startups auf jeden Fall hartnäckig bleiben oder die Gründer und im Zweifelsfall sich auch professionelle, externe, neutrale Unterstützung suchen. Es gibt auch Akteure in der Community, die IP gezielt nutzen, um zum Beispiel Kooperationen zu erzwingen. Was aus meiner Sicht niemals gut ankommt, da es genau das Gegenteil von der Grundvoraussetzung für Kooperation darstellt. Und ja, QBN unterstützt aber auch Forschungseinrichtungen beim Technologietransfer. Also daher wissen wir um die brillanten Entwicklungen, die oft nur auf Verwertung warten. Und hier die richtigen Partnerschaften zu initiieren oder erstmal zu identifizieren, ist ja nicht unbedingt immer ein triviales Unterfangen. Aber im Allgemeinen gibt es in der Quantentechnologie-Community meines Erachtens hier viel Aufklärungsbedarf und nicht jedes Unternehmen hat unbedingt die Ressourcen, um ein ganzes IP-Team oder auch Patentanwälte zu beschäftigen. Das sehen wir täglich in unserer Arbeit mit den Unternehmen, die sich dann einerseits schützen müssen und wollen, andererseits auch Interesse an Kollaboration haben und auch an der Akquise von zusätzlichem Know-how. Und das basiert eben dann wieder auf dem guten Verständnis und der Bearbeitung von den IP-Themen.
Kannst du aus deiner Erfahrung heraus sagen, inwieweit vielleicht das Thema Patente auch ein Hemmnis sein kann für Kooperation? Kann man da irgendwie eine Einstellung der einzelnen Akteure festmachen? Sagen, dass das vielleicht auch im Vergleich mit anderen Technologien, dass es jetzt gerade noch zu einer relativ frühen Phase der Entwicklung der Quantentechnologien zweiter Generation eher hemmend ist, wenn dann Unternehmen Patente anmelden, oder lässt sich das nicht pauschal sagen?
Ja, das lässt sich nicht pauschal sagen. Also es hängt dann wieder von den Einzelpersonen und eben auch den Zielen des Unternehmens und der Einzelpersonen ab. Grundsätzlich sollte geistiges Eigentum immer geschützt werden, weil sonst kann es natürlich von jedem anderen benutzt werden. Und insbesondere, wenn derjenige dann oder diejenige dann schneller ist in der Verwertung, dann ist letztendlich die Grundlage vom Geschäftsmodell weg. Und das macht natürlich keinen Sinn. Es kann aber natürlich ein Hemmnis jetzt gerade bei Kollaborationen sein. Bei Konsortien, die sich aufsetzen, wie zum Beispiel QTech oder auch anderen Forschungsverbünden.
QTech vielleicht noch kurz für die Zuhörer.
Ja, das ist ein Verbund, eine Zusammenkunft von den großen DAX-Unternehmen hier in Deutschland, die gemeinsam Use Cases, Business Cases explizit für Quantencomputing erforschen gemeinsam und dann eben auch verwerten wollen. Und das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, aber es spiegelt sich auch genauso in allen BMBF-Förderprojekten wieder oder auch den vom Wirtschaftsministerium, wo ja erstmal ein Kollaborationsvertrag aufgesetzt werden muss, wer nachher welche Rechte an den Ergebnissen, an den Forschungsergebnissen hat. Und wenn man sich da nicht einig ist, ist das natürlich das größte Hemmnis, wenn da jeder einfach nur darauf beharrt, dass er die Rechte an allem nachher hat. Das funktioniert dann nicht. Insofern spielen dann auch die Persönlichkeiten wieder eine große Rolle,
ja. Ja, du hattest gerade schon die Ministerien erwähnt. Wo kann denn aus deiner Sicht der Staat bzw. eben die einzelnen Ministerien noch mehr zu einem florierenden Ökosystem beitragen?
Ja, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von QBN. Und wir sind hier im regen Austausch mit regionalen, nationalen, europäischen Ministerien und Staaten insgesamt, den ganzen Akteuren, die da eine Rolle spielen. Da gibt es zahlreiche Bedarfe und Möglichkeiten, um die Entwicklung eben von einer starken Industrie und den technologischen Fortschritt positiv zu beeinflussen. Allen voran ist die Scheu, Anstrengungen von Ministerien, die regionale, überregionale, internationale Kooperation zu initiieren und durchzuführen. Also es ist oft einfacher, ich möchte jetzt keine Namen nennen, dass ein nicht deutsches Ministerium mit einem regionalen Ministerium in Deutschland kooperiert, als dass eben in einer Region die zwei oder drei Ministerien, die eben in dem Bundesland zum Beispiel ansässig sind, miteinander kooperieren und an einem Strang ziehen. Und das ist ein Riesenhemmnis meiner Meinung nach. Und das Ganze gibt es eben auch genauso auf der internationalen und der europäischen Ebene. Und das führt eben ausnahmslos dazu, dass eher die Standorte gefördert werden beziehungsweise Standortmarketing betrieben wird, anstatt eben sich auf das Beste, auf die bestmögliche Förderung von den Ökosystemen und den Quantentechnologien insgesamt zu fokussieren. Und im europäischen Vergleich mit anderen Ländern wird da auch deutlich, dass Deutschland da anders unterwegs ist. Letztendlich machen die europäischen Länder genau das Gleiche. Auch Standortmarketing, weniger für die Regionen, aber eben für sich als Land. Und Deutschland ruht sich insgesamt und vielleicht auch die anderen Länder in Europa meines Erachtens zu sehr auf diesem naiven Gedanken aus, dass in Deutschland so gut wie keine Lücken oder wirklich keine Lücken in den Lieferketten vorhanden sind, dass die Unternehmen ihre Kunden und Partner im Ausland selbst finden können und dabei auch Themen wie Exportkontrollen künftig irgendwie selbst vernünftig handhaben, dass das gar nicht irgendwie unbedingt eine Regelung bedarf. Und aus diesem Grund starten wir beispielsweise auch im Herbst regelmäßige Treffen von unserem QBN Business Forum, bei dem wir eben genauso wichtige Themen, also unternehmerische Themen diskutieren, mit dem Ziel eben für die Community und für die Mitglieder eine möglichst gute Rahmenbedingung für technologischen Fortschritt und für wirtschaftliches Wachstum zu schaffen, ohne dabei eben die Souveränität und auch die Sicherheit von Europa aus den Augen zu verlieren. Denn die Quantentechnologien spielen hier eine entscheidende Rolle in dem Bereich. Und gerade in Deutschland, aber auch in der EU insgesamt, sind die Zuständigkeiten so stark gestreut. Und wir möchten das letztendlich hier bündeln, politische Themen diskutieren und entsprechende Empfehlungen dann abgeben. Also es soll sich niemand nachher darauf ausruhen, dass er dann doch nicht zuständig ist oder sie.
Aber zusammenfassend lässt sich auch wie in anderen Technologien sagen, letztlich ist der Dialog zwischen Wirtschaft und Politik essentiell. Also so wie ich das jetzt aus deiner Erläuterung heraus entnommen habe, passiert viel auf Eigeninitiative oder insbesondere auch durch eben Clustermanagement. Aber es würde halt ebenso auch die Initiative der Politik bedürfen, zum Beispiel in Bezug auf Exportkontrollen, um da sozusagen letztlich den Transfer halt der Technologie vom Labor in den Markt zu beschleunigen.
Ja, also ich denke gerade in so einer ganz jungen Phase, aber auch später, wenn sich eine Industrie schon gebildet hat, wenn wirklich schon eine starke Industrie vorhanden ist, muss man das sogar erweitern, nicht von einem Dialog sprechen, sondern von einem Trialog aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Das ist, denke ich, der Schlüssel und der muss regelmäßig und intensiv stattfinden. Und dann, ja, nur gemeinsam kann man eben so eine forschungsintensive Technologie dann wirklich zu einer starken Industrie entwickeln.
Wenn wir uns jetzt Europa anschauen im Vergleich insbesondere auch zu Nordamerika, wo eben sehr große Konzerne ansässig sind, wie Google, IBM und so weiter, die eben ja schon aus einer Hand ganze Quantensysteme herstellen können, so ist es in Europa vielleicht, ist die Situation etwas anders. Also vielleicht da die Frage an dich, inwieweit unterscheidet sich das Ökosystem in Europa beispielsweise zu dem in den USA und China?
Ich denke, da ist erstmal wichtig zu sagen, warum ist jetzt insbesondere in Europa überhaupt ein starkes Ökosystem so wahnsinnig wichtig, eben im Vergleich zu den anderen Ländern auch. Also erstmal wissen wir um die große Wirkung von Ökosystemen. Und wir brauchen letztendlich beide, nationale und europäische Ökosysteme. Wir haben in Europa brillante Forscher, aber ja, um eben im globalen Wettrennen, was es wirklich ist im Bereich der Quantentechnologien, behaupten zu können und schließlich eine starke Industrie aufzubauen, muss intensiv Technologietransfer betrieben werden. Und aktuell sind Startups die Kommerzialisierung maßgeblich vorantreiben, aber auch immer mehr Großunternehmen und mittelständische Unternehmen, also KMUs, beteiligen sich da. Und für alle gilt, sie können es halt nicht alleine machen. Und gegenüber den USA und anderen Ländern haben wir in Europa zunächst einmal den Nachteil. Europa hat keine Großkonzerne, wie du sie eben jetzt genannt hast, IBM, Google und Co., die beispielsweise Quantencomputer bauen und gleichzeitig eigentlich die gesamte Lieferkette selbst abbilden können. Die brauchen keine Zulieferer von Einzelkomponenten, von der Hardware und sind letztendlich sogar nachher der Integrator und könnten es über Plattformen der breiten Öffentlichkeit den Endusern zur Verfügung stellen. Und in Europa braucht es aber eben viele Player, weil wir diese nicht haben, diese großen Unternehmen, die das alleine können. Das heißt, diese Liefer- und Wertschöpfungsketten von der Material- und Komponentenherstellung über eben die Integratoren bis zum Provider und Endanwender, die müssen überhaupt erstmal entstehen. Und deswegen sind die Ökosysteme so wahnsinnig wichtig.
Vor allen Dingen dann auch das Clustermanagement, oder? Also kann man sagen, dass das in Amerika sozusagen existieren auch Ökosysteme oder existiert das Quantenökosystem in Europa, aber bedarf es eben da noch gezielter der Steuerung und Orchestrierung der einzelnen Akteure?
Also ich denke, in den USA als Beispiel gibt es im Unterschied zu Europa eine ganz andere Mentalität an alle möglichen Sachen im Bereich der Technologieentwicklung, Unternehmensentwicklung, wirtschaftlicher Entwicklung ranzugehen. Das heißt, hier stehen oftmals der praktische Nutzen, die Kommerzialisierung, also das Unternehmertum als solches im Vordergrund, was auch gezielt vom Staat gefördert wird. Also es ist nicht unwesentlich, spiegelt sich das in den Begriff, den unterschiedlichen Begrifflichkeiten für die Unternehmensfinanzierung wieder. In den USA nennt man das Venture Capital, also wirklich die Unternehmensfinanzierung, die Finanzierung eines Unternehmens, einer Unternehmung. Und in Deutschland heißt es Wagniskapital, Risikokapital. Das ist einfach schon ein Hemmnis an sich. Und ja, da gibt es natürlich auch, also in den USA gibt es natürlich auch starke regionale Ökosysteme, welche genauso, also auch bedeutend sind für den Erfolg der Quantentechnologien. Aber ich denke vielmehr, dass dieses Mindset wahnsinnig wichtig wird und wahnsinnig wichtig ist. Und dass gerade in den USA viel mehr von den Unternehmen und den Forschern an sich das getrieben wird, hin zur Kommerzialisierung und weniger jetzt von den großen Ökosystemen. Aber grundsätzlich, jedes Land hat da unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Ziele. Wenn man sich China zum Beispiel anschaut, die sind wieder ganz anders aufgestellt in Europa, egal welche Technologie man sich anschaut, auch Photonik, von der, denke ich, die Quantentechnologien viel lernen können im Sinne der industriellen Entwicklung. Da gibt es
vielleicht die Photonik war quasi die Quantentechnologie erster oder gehörte zu den Quantentechnologien erster Generation.
Gehörte dazu, genau. Ist sie nicht alleinig, aber gehörte dazu auf jeden Fall, ja. Also sie hat letztendlich Quanteneffekte benutzt, aber nicht einzelne Quantensysteme gezielt gesteuert und manipuliert, sondern eben eher die Größe, den Durchschnitt vieler Quantensysteme und also den Effekt von einem Durchschnitt vieler Quantensysteme letztendlich genutzt, wie zum Beispiel der Laser. Man kann aber im Bereich der Quantentechnologien erste Generation genauso auch den Transistor nennen, wo dann die Photonik natürlich eher eine Schlüsseltechnologie zur Herstellung ist, aber nicht als solche die grundlegende Technologie ist. Und genau in diesen Bereichen, also egal, ob man sich jetzt die Halbleiterindustrie anschaut oder auch die Photonik, sieht man, dass in China der Staat ganze Städte aufsetzt und bestimmten Technologien verschreibt und ja massiv diese regionalen Ökosysteme, die aber anders aufgebaut, anders strukturiert, anders konzipiert sind, diese massiv subventioniert. Und sowas wie Netzwerke, wie es hier in Europa sehr verbreitet ist, das kennt China nicht. Und da ist eigentlich alles vom Staat geregelt, deswegen ist das auch eher nicht erwünscht.
Ich hatte vorhin schon etwas ketzerisch gesagt, es gibt ja bestimmt noch andere Netzwerke außerhalb QBNs. Ist das so? Du wirst da sicherlich einen ganz guten Überblick haben über die Landschaft.
Also es gibt viele, viele weitere Akteure, Initiativen, ja, so gut wie alle Verbünde aus den Schlüsseltechnologien beispielsweise, wie der Photonik, aber auch aus Anwendungsindustrien schreiben sich das Thema Quantentechnologien in irgendeiner Art und Weise auf die Fahne und können es aber leider nicht ganzheitlich bedienen. Ich finde es gut, dass die das im eigenen Netzwerk machen und vor allem darin schauen, welchen Beitrag können wir für die Entwicklung der Quantentechnologien liefern oder wie können wir diese verwerten. Das ist wichtig und ich bin auch der Meinung, man braucht nicht für jede neue Idee ein neues Netzwerk, definitiv nicht. Aber bei dem Potenzial, die eben, was die Quantentechnologien für Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen hat, sehe ich es eben als Pflicht an, hier mit Ressourcen, Strukturen und Know-how zu unterstützen. Die Niederlande und auch Großbritannien beispielsweise haben das sehr, sehr früh erkannt und sind hier viel früher angefangen, Strukturen aufzubauen. Im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland waren sie viel, viel früher dran. Ansonsten gibt es noch viele zahlreiche befristete Forschungsverbünde, die sich ja manchmal zu jedermanns Verwirrung auch als Netzwerk oder Cluster bezeichnen, weil der Fördermittelgeber ganz gerne das Wort Netzwerk oder Cluster hört oder liest. Die bekommen alle Millionen im Vergleich zu QBN und haben oft nicht unbedingt die nötigen Ressourcen, weil es ein Projekt von vielen ist, noch eben das Wissen, um ein Netzwerk aufzubauen und zu betreiben. Wirklich gute Netzwerke gibt es, die dann oft aber lokal aufgesetzt sind. Und für mich als ja, überzeugter Europäer und insbesondere für die Quantentechnologien, die eben the deepest of Deep Tech sind, macht das keinen Sinn, das ganze Thema regional anzugehen. Und deshalb verfolgt QBN eben den internationalen Ansatz und fokussiert sich primär auf den technologischen Fortschritt und das Business Acceleration letztendlich und weniger auf die Beratung von Ministerien und Strategieentwicklungen für die zum Beispiel. Und ja, damit sind wir weltweit auch einzigartig.
Okay, also wenn du jetzt nochmal so mit der Vogelperspektive auf die Quantentechnologien zweiter Generation schaust, Und sozusagen zu unserer Ausgangsfrage, welche Bedeutung denn eigentlich Ökosysteme, Netzwerke, aber auch die Kollaboration zwischen den einzelnen Akteuren haben. Wie würdest du das nochmal zusammenfassen?
Ja, also alle Deep Tech haben gemein, und Quantentechnologien sind eben the deepest of Deep Tech meiner Meinung nach, dass die Bedarfe verglichen mit der klassischen Hightech oder auch Low-Tech-Industrie ganz andere sind. Also es bedarf interdisziplinärer Zusammenarbeit von Experten und eben auch den Endanwendern und oft auch höhere Investitionen. Und ja, Entwicklungszyklen sind länger, oft fehlen die Talente, die entsprechenden. Wesentlich ist auch, dass die Entwicklung meist an den Universitäten und Forschungseinrichtungen entsteht. Das bedeutet ja Deep Tech. Und von Leuten, die wenig bis keine unternehmerische Erfahrung haben, erstmal initiiert und vorangetrieben werden, also die Kommerzialisierung dessen. Und ja, Quantentechnologieunternehmen aufzubauen, ist eben dann doch ein bisschen was anderes als einen Webshop zu gründen und zu betreiben. Es braucht also wirklich ja, Geschäfts- und Kollaborationspartner in erster Linie, auch schon in den Anfängen, einen aktiven individuellen Support für die SMEs, für die Startups, weil die natürlich chronisch keine Ressourcen haben, brauchen sie
SMEs
kleine mittelständische Unternehmen, genau. Und dann natürlich auch in der etwas längeren Sicht Öffentlichkeitsarbeit für die Technologie, damit wir eben nicht das Gleiche wie in der Photonik haben, dass das nachher keiner kennt, vielleicht sogar Ängste entstehen. Das kann auch passieren. Das sollte man in jedem Fall vermeiden und eben weiter Talente fördern. Und es ist natürlich wichtig, übergeordnete Themen zu adressieren, wie eben Exportkontrolle und so weiter, und das eben auch zu treiben. Also insgesamt ist es wichtig, Einblicke zu geben in die Industrie, in die Technologie selbst, in Organisationen, in die Märkte, gerade für die, die jetzt eben noch nicht aktiv sind da drin und beispielsweise die Business Cases erst noch definieren müssen, und mit denen eben aktiv die Herausforderungen in F&E und auch im Business zu diskutieren, um da eben gemeinsam was machen zu können. Und ich denke, da spielen Netzwerke eine enorm wichtige Rolle, denn man kann nicht einfach bei beispielsweise Airbus oder Bosch auf die Webseite gehen, den Kontakt da raussuchen und denjenigen dann anrufen. Auch LinkedIn ist da nicht vollumfänglich hilfreich, sondern es bedarf wirklich jemandem, der dann den Kontakt im Unternehmen hat, den richtigen Kontakt, um eben Kollaborationen zum Beispiel zu initiieren. Ich habe noch nie erfolgreiche Partnerschaften gesehen zwischen Parteien, die sich nicht irgendwie, also die sich menschlich zutiefst unsympathisch sind. Das gibt's meiner Meinung nach nicht. Es braucht immer gute Verträge für eine Zusammenarbeit, auf jeden Fall. Aber in erster Linie muss man sich erstmal kennen und Vertrauen aufbauen. Mindestens mal Vertrauen in die Kompetenz der anderen, sonst funktioniert das nicht. Und ich kenne viele, die schon seit Jahren in Förderprojekten zusammenarbeiten. Das wird oft als Argument genannt, brauche ich ja nicht, weil ich bin ja gut vernetzt. Also es gibt viele, die schon in Förderprojekten zusammenarbeiten, die sich dann in unseren Arbeitsgemeinschaften beispielsweise oder in anschließenden gemeinsamen Abendessen treffen und das allererste Mal zu anderen Themen austauschen, unabhängig eben von diesen Förderprojekten. Und das war eben vorher in diesem Daily-Projekt-Business nicht möglich. Da war einfach kein Platz dafür. Und grundsätzlich bin ich wirklich der Meinung, dass Daten und persönliche Kontakte so das Öl der Neuzeit, der heutigen Zeit sind.
Und letztlich braucht es dann eben externe Dienstleister, die dann eine neutrale Plattform für die einzelnen Akteure bereitstellen, die sich dann, über die sich ausgetauscht werden kann.
Das hilft den Ökosystemen und damit natürlich auch jedem einzelnen Akteur in diesem Ökosystem, ja.
Ja, wann würdest du dich denn mal zurücklehnen und sagen, mein Ziel ist erreicht, alle Akteure sind vernetzt und die Quantentechnologien der zweiten Generation sind voll im Markt angekommen und Teil unseres gesellschaftlichen Lebens.
Ja, spannende Frage. Also aktuell ist ja unser Ziel erstmal, eine starke, nachhaltige Quantenindustrie aufzubauen. Daran arbeiten wir 25/7. Andere Technologien haben 15, 20 Jahre oder länger gebraucht und kämpfen heute noch mit Deep Tech-typischen Problemen, der weitgehenden Unbekanntheit beispielsweise in der Bevölkerung und bei den potenziellen Anwendern. Und ich bin mir heute schon sicher, der Pressehype wird bald vorbeigehen um das Thema Quantentechnologien, um Quantencomputing insbesondere. Es wird irgendein neues Thema geben, was die Presse dann verfolgt. Und dann werden auch die Fördergelder nicht mehr in Milliardenhöhe ausgeschüttet. Das wurde jetzt initiiert. Da werden dann wahrscheinlich Förderprogramme kommen, genauso wichtig, die eben in erneuerbare Energien hoffentlich wieder fließen, in die nachhaltige Lebensweise und ja, einfach die Sicherung des Planeten und unserer Mutter Erde. Ich denke, das ist enorm wichtig, aber dann fehlt es eben wieder bei den Quantentechnologien. Und dann sind wir an einem Punkt, wo mit Sicherheit die Industrie noch nicht vollständig etabliert ist. Und spätestens dann werden auch die ganzen Webinare, Konferenzen und so weiter verschwinden oder zumindest die meisten. Ja, QBN wird aber weiter beim Auf- und Ausbau der Quantenindustrie, der Quantentechnologieindustrie dabei sein und daran arbeiten. Und ich bin mir sicher und ich weiß aus Erfahrung, dass eben auch etablierte Industrien sehr, sehr stark von eben diesen Superclustern profitieren können.
Ja, dann Johannes, vielen Dank für das interessante Gespräch und ja, drücken wir die Daumen für die nächsten Jahre für alle Beteiligten im Bereich Quantentechnologien der zweiten Generation, dass dann eher der Kooperationsgedanke im Vordergrund steht als halt das Konkurrenzdenken, sodass wir dann ja entsprechend in Europa ja unser Ökosystem weiter florieren sehen. Ja, vielen Dank.
Ja, und ich danke dir, Benedikt, für das spannende Interview und die tollen Fragen.
The Deepest of Deep Tech. Das war auch mal ein schöner Überblick über den Laborrand hinaus diesmal. Fand es auf jeden Fall interessant zu sehen, wie viel Kleinstaaterei oder wie der Johannes Ferst es auch nannte, kleine Königreiche da tatsächlich noch am Werkeln sind hier in Deutschland. Gibt es ja so die verschiedenen Zusammenschlüsse, Quantum Valley, Lower Saxony, Munich Quantum Valley. Also da merkt man schon, da ist überall so diese Referenz drin. Ja,
gefühlt hat jedes Bundesland sein eigenes kleines Quantum Valley mittlerweile.
Genau, und man versucht halt mit dem Wort Valley so ein bisschen von diesem schönen Schein vom Silicon Valley abzubekommen. Ja, also man merkt schon, es gibt aktuell einen gewissen Hang zu lokalen Verbünden statt einem bundesweiten Ökosystem. Und ja, Grund hierfür ist wahrscheinlich einfach auch, wenn man das vergleicht mit den USA, wir haben halt nicht so diese Großkonzerne à la IBM oder Google, die jetzt so diese ganze Forschung an den Quantentechnologien aus dem laufenden Kerngeschäft heraus bezahlen können.
Und die natürlich auch über ihre neu gegründeten Forschungsabteilungen dann Expertise über den ganzen Stack bündeln können.
Ja. Und es ist natürlich eine Zukunftstechnologie mit einem gewissen Risiko verbunden. Das heißt, so ein großer Konzern, der kann das halt wirklich besser stemmen. Aber was man jetzt erwähnen kann, es gibt jetzt ein neues Startup in Europa namens IQM und das sticht so ein bisschen hervor und da ruhen gerade viele Hoffnungen drauf.
Ja, zumindest im Bereich Quantencomputing. Es gibt natürlich auch noch weitere Quantentechnologien, wie wir gerade im Interview gehört haben. Ist IQM da durchaus Europas Hoffnungsträger, in den mittlerweile auch viel Geld fließt. So wurde jetzt kürzlich vom World Fund, dem größten Climate Tech Venture Capital Europas mit Sitz in Berlin, es war jetzt im Juli diesen Jahres, eine erhebliche Summe, 128 Millionen Euro, in das Startup investiert. Aber vielleicht vorweg noch ein paar Fakten zum jungen Unternehmen. Also IQM wurde 2019 gegründet und baut eben Quantencomputer basierend auf Supraleitern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Finnland, Espoo um genau zu sein, und eine Zweigstelle in München auch, Deutschland.
Ja, und jetzt 4 Jahre nach Gründung haben sie mittlerweile auch schon 190 Mitarbeiter circa. Und daran sieht man schon, das ist wirklich ein aufstrebendes Unternehmen, das hat wirklich versucht, den ganzen Stack abzubilden von Hardware bis Software.
Genau, und mittlerweile hat IQM auch schon 2 Rechner für insgesamt 50 Millionen Euro an Forschungseinrichtungen verkauft. Eine Forschungseinrichtung dabei auch aus Deutschland, was natürlich einen sehr positiven Einfluss auch auf das Ökosystem hat, weil hier können Forschende eben wirklich an einem real existierenden Quantencomputer ihre Forschung voranbringen. Und auch was die Ausbildung dann von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anbelangt, ist da sicherlich Synergiepotenzial. Ja, und nicht nur, wie eingangs erwähnt, sind
private Investoren sehr interessiert an dem Unternehmen und seiner Entwicklung, sondern eben auch die Politik in Europa. So hat zum Beispiel einer der Firmengründer, Jan Götz, einen Sitz im Europäischen Innovationsrat in Brüssel mittlerweile. Also es wird wirklich viel Hoffnung auch im Bereich der technologischen Souveränität Europas eben in dieses europäische Startup gesetzt.
Genau, das soll jetzt aber nicht heißen, dass das einzige Startup ist, das sich mit Quantum Computing in Europa beschäftigt. Es gibt eine ganze Reihe weiterer Startups. Wir haben euch da auch mal noch einen Link in die Sendungsnotizen gepackt vom Quantum Insider. Und zwar gibt es eine aktuelle Liste mit Unternehmen, die sich mit Quantencomputing in Europa auseinandersetzen.
Ja, und apropos Sendungsnotizen, auch der Artikel vom Business Insider zu dem 128 Millionen Euro Invest vom World Fund haben wir da euch nochmal verlinkt. Und dann, wenn wir jetzt gerade schon in der Sparte Quantencomputing sind, vielleicht auch noch eine Erfolgsmeldung von deutscher Seite. Es gibt seit Juni diesen Jahres gibt es ein erstes deutsches Startup, auch aus dem Munich Quantum Valley, Planck mit QC hinten geschrieben, was Quantencomputer auf Basis neutraler Atome entwickelt.
Ja, und ein großer Faktor für eine gute Zusammenarbeit von diesen ganzen kleinen Startups in Europa ist natürlich auch die Standardisierung von den Technologien selber. Benedikt, das ist ja auch so ein bisschen dein Hintergrund, vielleicht kannst du da noch was dazu erzählen.
Genau, in Folge 0 hatte ich ja kurz mal was zu meinem Lebenslauf erzählt. Unter anderem war ich tätig beim Deutschen Institut für Normung und in dieser Rolle dann auch bei der europäisch angesiedelten Focus Group on Quantum Technologies, die zum Ziel hat, eine Normungsroadmap für Quantentechnologien zu schreiben und ja damit halt auch unter anderem der Europäischen Kommission eine Handlungsgrundlage zu geben, wenn es darum geht, Quantentechnologien aus dem Labor in den Markt zu transferieren. Insofern Standardisierungsgremien, in diesem Fall noch eine Fokusgruppe, wo eben Forschende, Industrievertreter, Entscheidungsträger zusammenkommen und jetzt im Fall der Focus Group on Quantum Technologies eben über die Erstellung eines Dokuments sich verständigen darauf, wo Standards helfen können in Zukunft, den Transfer von Quantentechnologien aus dem Labor in den Markt zu beschleunigen. Und nochmal kurz auch auf Deutschland gemünzt, da wird gerade die Gründung eines deutschen Arbeitsausschusses beim Deutschen Institut für Normung zum Thema Quantentechnologien vorbereitet. Was recht auffällig noch ist, sowohl jetzt auf deutscher als aber auch auf europäischer Ebene, wenn es ums Thema Standardisierung geht, dass die Industriebeteiligung noch relativ gering ist im Vergleich zum Anteil der Forschenden. Also ein Beispiel aus der Focus Group on Quantum Technologies, da ist es in etwa so, dass 50% der Vertreter aus der Forschung kommen und 30% aus der Industrie. 20% sind dann weitere Stakeholder.
Genau, also dieses Verhältnis möchte man natürlich noch ein bisschen mehr Richtung Industrie auch haben. Und man merkt auch schon daran, die Verwertung jetzt gerade bei den Forschungsinstituten ist nicht immer im Fokus bei den ganzen Forschungsarbeiten selbst. Und das ist auch einer der Gründe, warum gerade bei der Förderung durch die öffentliche Hand immer sehr darauf geachtet wird, dass tatsächlich auch die Verwertung mitgedacht wird. Also Forschung soll hier kein Selbstzweck sein. Was man auch noch festhalten kann, ist, dass die Startup-Kultur in Deutschland nicht zu vergleichen ist mit der in den USA beispielsweise. Und ich denke, das liegt wahrscheinlich daran, dass es einfach so eine generelle Skepsis gibt, auch in Deutschland gegenüber neuen Technologien, also Stichwort German Angst. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende unserer Sendung. Zum Schluss würde ich, glaube ich, einfach nochmal generell festhalten, für alle, insbesondere hier auch in der EU, gilt einfach, wir können das nicht alleine. Das hat der Johannes Verst auch schon so festgehalten. Und ja, also die Zusammenarbeit sollte einfach im Fokus stehen.
Genau, wir sind am Schluss, wir sind am Ende, zumindest am Ende dieser Folge und wagen jetzt einen kurzen Ausblick noch auf die kommende Folge. Zumindest das Thema wollen wir euch anteasern. Es wird um die Programmierung von Quantencomputern gehen. Also wir bleiben dem Thema, was medial auch gerade am stärksten im Fokus ist, noch so ein bisschen treu und werden dann das nächste Mal wieder etwas technischer.
Genau, falls ihr noch Kommentare habt oder Sendungsvorschläge, schickt es gerne an quantenradar@iit-berlin.de. Und ansonsten verabschieden wir uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.